Gentlemen, 女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch willkommen im Tomasius Club. Das sagen wir, Claudia Albert und ich, jetzt schon im dritten Jahr. Also wir beginnen unsere dritte Reihe heute mit Susanne Bieners-Preisendörfer, die wir hier in der Mitte begrüßen. Bevor wir dann näher auf sie eingehen, noch ein paar Vorankündigungen. Es gibt ein neues Programm, das kann man sich ansehen und natürlich kann man immer auch im Netz nachgucken, was so die aktuellen Termine sind. Wir haben eine Netzpräsenz, wo man auch Bilder sehen kann und wo man die Töne runterladen kann von einzelnen Ereignissen hier. Wir danken unserem Sponsor der Universitätsbuchhandlung und Herrn Klaus Winke, die auch wieder einen Büchertisch eingerichtet haben, obwohl heute das Buch, wir können es ja gleich mal sagen, weil es dann keine Rolle mehr spielen wird, Erfolgreiche Künstlerinnen. Das wird nicht direkt unser Thema sein, sondern wir haben ja schon verschiedene Male Bücher in Anführungsstrichen hier zum Thema gehabt, also Bücher, die noch nicht erschienen waren oder Bücher, die zu schwer waren, als dass irgendwer sie lesen könnte, rein vom Gewicht her. Und diesmal haben wir ein Buch, das muss man so zur Kenntnis nehmen, also zum Beispiel als USB-Stick oder als, gut, das gibt es auch gedruckt, ja, aber wie langweilig, es hängt im Netz und ist dort all überall. Soweit erstmal meine Einleitung.
Und wir müssen in Sachen Termine sagen, das Publikum hat jetzt eine kleine Denksportaufgabe. Manche Termine in dem Flyer sind falsch, die richtigen sind im Netz und prinzipiell gilt die Regel, Mittwoch ist unser Tag. Also man kann sich das dann auch jetzt schon selbst korrigieren eventuell. So, dieses Buch, 774 Seiten. 4 Jahre Arbeit stecken dahinter. Es gibt eine DVD mit der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages und es ist praktisch die Bilanz dessen, was heute innerhalb der Politik über Kultur gedacht wird.
Der Titel?
Der Titel heißt ganz erstaunlich überraschend Kultur in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Bundestag. Und um mal klar zu machen, was alles für vielfältige und verschiedene Dimensionen in diesem Buch vertreten sind, habe ich als gute Philologin mal das Literaturverzeichnis angeguckt. Und das geht dann also zum Beispiel los mit 3 Autoren, die sich über unselbstständige Stiftungen in kommunaler Trägerschaft beschäftigen. Danach kommt Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Und der nächste Autor äußert sich über vokales Laienmusizieren. So, das ist also schon mal die eine Dimension, die man sich hier klar machen kann. Dann gibt es hier ein alphabetisches Register der Themen. Das ist sehr schwierig, dieses Buch zu handhaben. Moment. Übrigens auch deine ehemalige Bibliothek vor, die aktuelle übrigens nicht. So, also da nehme ich mal ganz zufällig aus dem Alphabet von den Themen so etwas wie Bagatellgrenze, Bamberger Symphoniker, Basel II Eigenkapitalregelung für Banken. So, also in diesem Buch geht es um alles oder nichts. Und jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Sie führen ja die Reihe der sogenannten Sachverständigen an. Und das ist also auch eine wirklich wilde Mischung. Sie stehen natürlich ganz vorne. Und dann gibt es solche Menschen wie zum Beispiel Heinz-Rudolf Kunze, Musiker und Songschreiber. Es gibt ein Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und dann gibt es noch jemand vom Rat der deutschen Rechtschreibung. So, jetzt ist die Frage, wie kommen diese Leute zusammen? Wie verständigt man sich da oder ist das überhaupt möglich?
Wie kommen die Leute zusammen? Die erste Frage. Die kann ich natürlich nicht so richtig beantworten, weil ich bin ja gefragt worden. Und wahrscheinlich ist es den anderen auch so gegangen, dass sie gefragt worden sind, um das Konstruktionsprinzip zu verstehen, muss man es vielleicht erklären. Also eine solche Enquetekommission des Deutschen Bundestages besteht aus 11 Politikern und 11 stellvertretenden Politikern und 11 Sachverständigen. Also immer 11. Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. die Elf wird dann sozusagen geteilt, entsprechend dem Parteienproporz, so wie er jeweils im Bundestag oder in den Bundestag gewählt ist. Das hieß dann, am Ende dieser Enquetekommission waren dort 4 Politiker der CDU-CSU, 4 Politiker der SPD, ein Politiker der FDP, eine Politikerin der Grünen und eine Politikerin der Linken. So. Und dahinter stehen dann noch jeweils 11 Sachverständige und die fahren auch, wie man so schön sagt, in der Politik auf dem Ticket einer Partei. Also die Parteien suchen sich dann ihre Sachverständigen. Und das tun sie sicherlich aus unterschiedlichen Beweggründen. Wenn man sich die Namen da mal anschaut, da ist zum Beispiel auch Nike Wagner dabei gewesen. Da muss man auch kein Geheimnis draus machen. Die ist auf dem Ticket der CDU dort drin gewesen. Und zum Beispiel auch Heinz-Rudolf Kunze, obwohl er wohl eine SPD-Mitgliedschaft hat, ist auch auf dem Ticket der CDU-CSU dort gewesen. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Partei im Wesentlichen Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses auch dort hatte. Dann den Herrn von der Rechtschreibkommission war der Kultusminister AD aus dem Land Bayern. Da steckt das Konstruktionsprinzip dahinter. Eigentlich ist Kulturpolitik Ländersache, also Sache der Länder und Kommunen bzw. Gemeinden. Und dass sich der Bund bzw. die Bundesebene erlaubt, überhaupt eine solche Enquetekommission einzusetzen, ist eigentlich schon ein Stück weit ein Affront gegen den Föderalismus in Deutschland. Und deshalb hat eben zum Beispiel dann auch, das sind strategische Ursachen, jemand von der Landesebene dort eine Position erhalten. Jetzt zu mir, wie bin ich da reingekommen? Vielleicht interessiert Sie das ja. Also ich habe einen Handyanruf bekommen mitten im Urlaub, ob ich nicht bei der Enquetekommission Kultur in Deutschland mitarbeiten könnte. Und ich habe zunächst mal gar nicht gewusst, was das ist. Und gleichzeitig hat mir derjenige erzählt, der mich da angerufen hat, er hat in den letzten Tagen über 500 Freunde verloren, weil sich die alle bei ihm beworben haben, um also diese Position eines Sachverständigen. Ich bin da wahrscheinlich so als, sag ich jetzt mal, gelernte DDR-Bürgerin weder in der Lage noch habe ich Lust auf sowas, mich da irgendwie vorzudrängeln oder hinzupreschen. Also ich denke mal, ich bin gefragt worden, weil ich damals unter 40 war, weil ich eine Frau bin und weil ich eine Ostbiografie habe. Und
auf welchem Ticket dann?
SPD.
Aber das heißt schon, dass selbst diese sogenannten Sachverständigen nicht nach Sachverstand, sondern nach strategischen Kriterien ausgewählt werden. Nicht,
also, dass ich Ihnen den Sachverstand habe. Also so würde ich natürlich jetzt nie antworten, insbesondere als Frau soll man ja nicht sagen, man hatte Glück und oder ist auf vor dem Hintergrund von Quote irgendwo reingekommen, sondern man ist natürlich aufgrund seiner Leistung in einen solchen Zusammenhang gekommen. Und also ich denke, das wurde mir auch so gesagt anschließend von, das war Eckhard Bartel von der SPD, der war, glaube ich, 8 Jahre im Bundestag, der hatte mich gefragt und der hat gesagt, was ihn an mir interessiert, ist die Erfahrung, die ich als Künstlerin selbst gemacht habe, die ich bei der Organisation von Kulturveranstaltungen gemacht habe, und zwar nicht im Sektor der Hochkultur, sondern im Sektor der freien Projektarbeit, und dass ich als Wissenschaftlerin einen reflexiven Zugriff auf Fragen von Kulturprozessen historischer und aktueller Art habe.
Und das ist ja auch aus der Einleitung, die ich gelesen habe. Ich lese im Unterschied zu Claudia Albert die Bücher doch eher von vorne. Und diese Einleitung fand ich sehr, sehr gut. Fand ich auch ein sehr sehr gutes Selbstbewusstsein angesichts der Fragestellung, die Sie ja schon angesprochen haben, dass in Deutschland die Kultur eigentlich Ländersache ist, wird aber da deutlich darauf hingewiesen, dass in vielerlei Hinsicht der Bund Rahmenbedingungen setzt, also vor allen Dingen in wirtschaftlicher Hinsicht und Verwertungsgesellschaften und Versicherungsdinger, Honorare und so weiter. Können Sie vielleicht auch nochmal drauf eingehen? Ich fand also das Vorwort einen klugen, guten Einstieg in diese Problematik. Ich kenne dann selber, weil mich das beruflich betrifft, vor allen Dingen die Passage über die Bibliotheken. Das kannte ich jetzt also schon vorher. Und das finde ich auch alles sehr, sehr gut, sozusagen als politisch-administrative Stellungnahme in eine sehr heftige Diskussion hineingeschrieben. Man hat das Gefühl, in diesem Buch sind tatsächlich ruhige Diskussionen repräsentiert, sehr abgewogen auch. Wie muss man sich eigentlich jetzt diese Diskussionskultur da vorstellen? Wurde da viel geschrien oder hat man da sich viel gelangweilt, viel geschlafen? Also war die Gruppe, egal wie sie nun zustande kam, gut besetzt? Hat man sich gut verstanden?
Also geschlafen hat meines Erachtens nie jemand. Also oder manche beherrschen es ja auch mit offenen Augen zu schlafen. Wir sind alle aufeinander getroffen während einer Klausurveranstaltung. Das war, glaube ich, ein kluger Schachzug der Organisatoren dieser Enquetekommission. Dort konnten alle, also neben dem gemeinsamen Kaffee trinken und Abendbrot essen, was ja immer ein sehr wichtiges kommunikatives Element ist, konnten alle und sollten alle mal aus ihrer Position und aus ihrem Erfahrungsschatz das sie am meisten interessierende, derzeit interessierende kulturelle Thema kurz beleuchten. Also so Kurzstatements, 15 Minuten. Und daran wurde schon sehr klar, wie unterschiedliche Positionen dort am Tisch saßen. Also ich bleibe jetzt mal nur bei den 11 Politikern und den 11 Sachverständigen. Wenn man das Spektrum sich schon anschaut, also eine Nike Wagner ist Literaturwissenschaftlerin, glaube ich, von Haus aus. Ja, Germanistik und Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, die einen ganz starken Bezug zur deutschen Klassik hat. Sie arbeitet ja jetzt auch in Weimar und organisiert dort dieses Kunstfest Weimar. Und eigentlich ist ihre Perspektive auf Kultur der Appell an Schillers, wie heißt das, ästhetische Erziehung und Theater als
moralische Anstalt.
Genau. Das ist sozusagen jetzt mal eine Position, ne? Und vor dem Hintergrund dann auch argumentiert, was Kulturpolitik für Rahmenbedingungen herstellen muss, dass genau diese Zusammenhänge weiterhin eben erfahren werden können oder gezeigt werden können in künstlerischer Arbeit oder Erhalt der Theater. Pragmatisches Stichwort. So, auf der anderen Seite dann ehemalige Kommunalpolitiker, denke da jetzt an den Sigmund Ehrmann von der SPD aus Moers. Moers ist bekannt in Deutschland für sein Jazzfestival und jemand, der sich auch sehr stark für Bibliotheken einsetzt, aber der so aus der kommunalen Perspektive sehr pragmatische Anforderungen an die Neuorganisation der Steuerung von Kultur und Kulturpolitik auf kommunaler Ebene hat und das dann eben darlegt, ne, in 15 Minuten. So, und dann vielleicht noch abschließend, was mich dort interessiert hat. Ich habe mich von Anfang an konzentriert auf die Arbeits- und Existenzbedingungen von freiberuflichen Künstlern und Künstlerinnen. Und das hatte natürlich gleichzeitig die Perspektive, welchen Bedingungen sind die eigentlich heutzutage in ihrer Arbeit ausgesetzt, beziehungsweise sind sie konfrontiert? Fragen der Mediatisierung des Kulturschaffens, der auch Ökonomisierung des Kulturschaffens, dann der oder die Künstlerin oder der oder die freiberufliche Künstlerin im Kontext dieser sogenannten Creative Industries, also wo dieser Blick dann immer auf die Kreativen geht und die in den Himmel gehoben werden, aber man eigentlich mal genau gucken muss, was ist das eigentlich, ja, auch im politischen Raum. So, und wenn Sie sich dieses Spektrum anschauen, war das also hochinteressant, dass sich die Einzelnen dort quasi erstmal outen konnten. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann den sogenannten Einsetzungsbeschluss, es gab also einen Einsetzungsbeschluss der Enquete-Kommission, angeschaut. Der hatte zunächst mal 3 Punkte zu bearbeiten und die will ich in Einzelnen jetzt gar nicht aufzählen, aber Sie können sich vorstellen, wenn Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen der Kultur und mit so unterschiedlichen Perspektiven auf Kultur sich dann strukturieren sollen, und die Bedeutung von einzelnen Aspekten in diesem ja wahrlich komplexen Feld, Sie haben es ja eben schon angedeutet, was da an Literatur und an Quellen zum Beispiel zu Rate gezogen wurde oder was an Stichworten dann im Glossar auftaucht, dann können Sie sich vorstellen, das war auch ein Stück weit ein Gerangel darum, ne? Also welche Dinge werden welche Rolle spielen, und dann vor allen Dingen, wie bearbeitet man das überhaupt?
Ja. Das Gerangel kann man ja übrigens noch am deutlichsten nachvollziehen, wenn man sich die Sondervoten ansieht. Mhm. Ja, also es gab, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Enquete-Kommission hat in einer Legislaturperiode begonnen und ist dann in der anderen zu Ende geführt worden und dazwischen ist die Linke reingekommen, dazugekommen. Und die ist nun gleich prominent mit einer ganzen Reihe von Sondervoten, vor allen Dingen, was also Beurteilung auch der Wiedervereinigung beziehungsweise dem Rückblick auf die DDR-Politik und so weiter da angeht. Dieses politische Gerangele, jetzt mal ganz abgesehen von diesen Experten, das haben wir immer schon vermutet, ja. Also wir kommen aus der Universität, wird intellektuell dauernd gerangelt, ja. Aber wie hat sich das politische Gerangel niedergeschlagen? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass der Text sich einigermaßen gut liest, dann würde ich fast sagen, er liest sich fast überparteilich. Ist das denn richtig oder bin ich da blind?
Also es wurde immer wieder gesagt, auch gegenüber der Presse oder wenn es öffentliche Anhörungen gab, dass man hier anders als vielleicht, wenn es um Finanzpolitik im Deutschen Bundestag geht oder um auswärtige Politik, dass die Kultur dann doch ein Bereich des Konsens ist und der Harmonie. Wenn man aber genau hinschaut, ja, und ich habe denen das immer wieder gesagt, Kultur ist vor allen Dingen auch Differenz. Und so wie wir hier argumentieren oder welche Felder für wen prominent besetzt sind und sagen wir mal mehr Raum einnehmen, kann da vielleicht dann nochmal ein Beispiel machen, das zeugt dann doch auch von viel, ja eben nicht von Harmonie, sondern auch von Konkurrenz und unterschiedlichen Auffassungen über Kultur, dass die dann so halbwegs harmonisch sich da lesen, ne? Das hat sicherlich mit dem Bearbeitungsprozess zu tun. Sie sagten ja schon, die Kommission hat 4 Jahre gearbeitet.
Ja, das steht in dem Buch, also vielleicht kam es Ihnen länger vor.
2003 bis 2007, das stimmt, ja. Ja, ich könnte jetzt erzählen, wie so ein Text zustande kommt.
Ich glaube, wir ahnen das. Ja.
Das ist eine Redaktion mit ganz vielen Rundläufen so weiter und so fort. Ja. Also es gibt auch, ich habe man gesucht natürlich bei solchen Texten auch nach inneren Widersprüchen. Ich habe eigentlich nur einen so richtig auffälligen entdecken können. Nur muss ich auch sagen, habe ich das Ganze jetzt nicht ganz intensiv gelesen, weil es auch Problemfelder gibt, wo ich mich nicht so gut auskenne. Aber zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass am Anfang irgendwo steht, die Kommission sei eindeutig, einstimmig und überwältigend der Meinung gewesen, Deutschland sei kein Kulturstaat oder das Wort Kulturstaat wolle man nicht verwenden. So. Und es kommt aber dann vor, wenn nachher diese Forderungen kommen oder die Vorschläge kommen, die auch sehr verschieden sind, bestimmte Paragraphen des Grundgesetzes zu ergänzen, ja, und da kulturell oder Kultur einzufügen, dann gibt es zum Beispiel einmal den Vorschlag, in irgendeinem Satzzusammenhang, wo drin steht, dass Deutschland ein Rechts- und Sozialstaat ist, das zu ergänzen, Rechts-, Sozial- und Kulturstaat. Und da hat man das Wort dann wieder drin. Und es ist nicht die einzige Stelle. Da habe ich mir dann gedacht, das ist ja komisch. Vorne steht irgendwie drin, dass sie in der Diskussion sich einig waren, dass Kulturstaat irgendwie kein angemessenes Wort ist. vielleicht aus dem Empfinden heraus, dass damit sozusagen alles, was Differenz ist, was Widerspruch bedeutet und Protest und so weiter aus der Kultur rausdefiniert wird.
Ich bin jetzt leider nicht mehr so ganz fit mit jeder Seite, aber ich glaube, es ging da nicht um Kulturstaat, den man meinte, dass Deutschland das nicht ist, sondern dass es keine
Kulturbegriff.
Moment. Nationalkultur, deutsche Nationalkultur gibt.
Ja, in dem Sinne war das gemeint, ja.
Ja, in dem Sinne war das gemeint. Also Gott sei Dank heißt ja dieses Buch auch Kultur in Deutschland und nicht deutsche Kultur. Ja, also da hatte man sehr schnell einen Konsens gefunden, dass man nicht sagen kann, deutsche Kultur und wir wissen, was deutsche Kultur ist. Da war ich auch sehr froh darüber, sondern dass man dann eben die Möglichkeit hatte, Kultur in Deutschland in seinen Traditionen, in ihren Traditionen, mit den Brüchen, auch wenn da jetzt nicht alle Brüche wirklich drin vorkommen, zu meinen.
Was ist denn jetzt mit der DDR und dem Bruch? Also ich will noch mal ein bisschen auf der Politik rumreiten. Und vielleicht, es gibt auch noch mal diese eine Stelle, es würde mich auch interessieren, wo die FDP offensichtlich ein anderes Votum hat, wo die FDP den ermöglichenden Staat haben will. Da gibt es aber eine Vokabel, die heißt, glaube ich, der aktivierende Staat oder so etwas. Ja. Was ist denn da dahinter?
Ich bleibe erstmal bei dem ersten. Ja, also mit den Dingen rings um die DDR. Das war ein hochkomplizierter Prozess. Die Fraktion der CDU, CSU hat also jegliches Nachdenken über Kultur in der DDR abgelehnt zu behandeln, weil sie der Meinung sind, also wie war das früher? Sie haben, die DDR war ja auch nicht anerkannt aus ihrer Perspektive. Und sie sind vor allen Dingen davon ausgegangen, dass die Kultur natürlich das Bindemittel überhaupt war, das, was man gemeinsam hatte in Ost und West. Und nun wissen wir ja doch sehr genau, dass die Jahre in der DDR dazu geführt haben, dass sich eben selbstverständlich unterschiedliche kulturelle Bedürfnisse und kulturelle Vorstellungen und Ähnliches herausgebildet haben. Das war jetzt sozusagen auf dem anderen Pol, nämlich vertreten durch die Linke, natürlich dann gepackt worden, ne? Und ja, so wie Sie die Diskussion in der SPD, in den Medien und überall kennen, die können sich dazu nicht entscheiden. Ja, der eine sagt, wir koalieren mit den Linken und dann also auch mit ihren Themen und der andere sagt, wir machen es nicht. Und also da kann ich Ihnen auch sehr deutlich sagen, dass ich da sozusagen zu denjenigen, ich habe kein SPD-Parteibuch, aber zu denjenigen, die mich da als Sachverständige gebeten haben, gesagt habe, wenn ihr dieses Thema wieder nur den Linken überlasst, dann habt ihr ein Problem. Ja. Und das haben sie aber nicht wirklich ausgestanden. Und dann kommt es zu diesen Sondervoten. Ich meine, in dem Bereich kriegt das keiner mit. Ja, aber es ist letztlich runtergebrochen genau das gleiche Szenario, was man also ja fast tagtäglich von der SPD in Bezug auf ihr Verhältnis zu den Linken oder nicht findet.
Ja, dann würden Sie sagen, was jetzt hier vor uns liegt, ist das Ergebnis unendlich vieler Kompromisse oder stehen Sie überhaupt hinter dem, was jetzt als Ergebnis da liegt?
Oder ist es überhaupt ein Buch, was eine These hat oder ist es sozusagen das Ergebnis einer allgemeinen Erschöpfung?
Dazu möchte ich übrigens kurz noch sagen, die Vorsitzende der Kommission, wie hieß sie?
Konemann.
Ja, die schreibt in ihrem Bericht zweimal, es ist vollbracht. Einmal am Anfang und einmal am Schluss. Und das hat mich auch etwas skeptisch gestimmt hinsichtlich der Frage, was soll man jetzt hiervon halten?
Lassen wir mal diese Floskeln außen vor.
Hochkulturelles Erbe.
Ja, lassen wir diese Floskeln außen vor. Also was der Enquetebericht sicherlich gebracht hat, beziehungsweise die 4 Jahre Arbeit daran, dass dieses Thema Kultur Also einmal auf der Bundesebene, dann in den Verbänden, die zum Beispiel in Expertenkommissionen eingeladen waren, dass da, wie sagt man so schön, der Ball hochgehalten war. Also der Sie Kultur.
Lernen ja viele neue Vokabeln.
Ja, dass überhaupt Kultur mal ein Thema war im politischen Raum. Na, und ich kam mir auch manchmal vor, auch viele andere sicherlich von den Sachverständigen, wie so ein Fürstenerzieher, als ob es das quasi noch gibt. Also die Politiker waren auch durchaus, würde ich so einschätzen, willens, sich sehr viel erzählen zu lassen. Und die haben auch einen ernst genommen. Ja, also die haben die Dinge, die man erzählt hat, nicht einfach in dem Ohr rein und im anderen wieder raus. Das fängt ja schon da an, dass man, also die Sachverständigen schlagen denen zum Beispiel die Experten für die Gutachten vor. Und das sind ja dann auch meistens wiederum Wissenschaftler. Ja. Und da kann man ja auch so ein bisschen so einen Prozess in Gang bringen, ne? Und dass dann eben Empfehlungen in den Gutachten stehen oder Argumentationen in den Gutachten stehen, die also zu denen ich persönlich auch stehe, ja, weil ich finde sie klug und ich finde sie angemessen gegenüber den Prozessen.
Aber Sie gehen nicht in die Politik jetzt.
Nein, ich gehe nicht in die Politik.
Aber in so eine Kommission würden Sie schon wieder gehen.
Sie hatten mich diese Frage vorhin am Tresen schon mal angedroht, genau. Und ich habe ihr dann gesagt, ich würde das wieder machen. Also einmal aus dem Grund, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das auch für Lernprozesse in einem selber auslöst. Also was man da erstens alles mitkriegt. Also ich hätte niemals die Zeit aufgewandt, diese ganzen Themen, die im kulturpolitischen Raum eine Rolle spielen, mir selber zu erarbeiten. Also das macht einfach auch schlau, wenn man da drin sitzt und eben das Gutachten lesen muss und jenes Gutachten lesen muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich auch politische Entscheidungsprozesse und politische Aushandlungsprozesse in ihrer Struktur mal ein bisschen kennenlernt. Also es ist doch so, viele sagen da auch gerade Geisteswissenschaftler, oh, ich gucke mir so gern Western an. Und dann sagt die Frau, boah, guckst du ja schon wieder einen Western an? Ja, weil das ist für mich eine Sozialstudie.
Sag ich auch immer. Ja, ja.
Vielleicht ist dieses Argument, was ich jetzt eben an zweiter Stelle brachte, auch ein bisschen so. Ja, also mich interessiert es einfach, solche Aushandlungsprozesse, also denen nicht unbedingt beizuwohnen, da wird einem schon mal langweilig. Ja, da geht man sich ein Stück Kuchen holen und einen Kaffee und sowas. Ne? Andererseits schmeckt der da auch gut im Bundestag. Aber er ist auch teuer.
Sie müssen das selbst bezahlen.
Ja, oh. Muss man alles selber bezahlen. Ja, also da muss man dann auch sagen, ne, viele Journalisten, die dann anschließend über diesen Ziegelstein hergezogen sind in ihren Mitteilungen in der Presse und dann als erstes hatten sie dann aufgerechnet, wie viel Schnittchen diese Gruppe von Menschen wohl in den 4 Jahren aufgefressen hat. Ja, das ist einfach Quatsch, das ist einfach dumm. Ja, also weil da merkt man dann auch, also solche Sachen, die werden von vielen Journalisten natürlich vor allen Dingen, werden die absolut nicht ernst genommen. Sie werden auch von nicht wenigen Kulturleuten überhaupt nicht ernst genommen, weil die natürlich alles besser wissen. Und das ist in der Kultur ja überhaupt so, sicherlich auch in der Wissenschaft, dass der andere es immer besser weiß, als der dann mal sozusagen die Möglichkeit hat, in einem bestimmten Raum mit zu argumentieren oder sowas. Also diese Form von Respektlosigkeit, die ist mir auch sehr stark entgegengeschlagen. Ich kann es verstehen, aber andererseits kann ich auch dagegen argumentieren.
Aber gut, dann sind Sie jetzt gereift, schlauer geworden. Ja, Sie haben diese 4 Jahre hinter sich gebracht und das Ergebnis ist, Sie können mit keinen anderen Kulturschaffenden mehr reden, weil die sind respektlos und Sie sind unendlich schlau und dazwischen gibt es keine Kommunikation mehr?
Naja, ganz so stellt sich's natürlich nicht dar.
Aber wie sieht's denn jetzt aus?
Also ich kann immer noch ganz gut meine Position als Vermittlerin zwischen diesen Welten einnehmen. weil ich mich halt erstens in diesen Kulturprozessen, auch in den administrativen, schlau gemacht habe, um das nochmal aufzugreifen. Und andererseits natürlich diese reflexive Ebene, ja, die kann man mir nicht nehmen als Wissenschaftlerin, ne? Also das gehört dann schon zum Handwerkszeug, dass man sich auch daneben stellt mal und dann mal von außen guckt.
Ja gut, aber das war jetzt gerade meine Frage. Mhm. Klar, Reflexion, Klugheit und so weiter ist nicht in jedem einzelnen Punkt so eins zu eins in irgendeiner Praxis umsetzbar. Mhm. Ja, das wäre, dann würde man ja die Regierung den Philosophen übergeben, ja, wenn das so wäre. Ja? Macht man Gott sei Dank und aus richtigen Gründen auch nicht. Aber jetzt mal anders gefragt, Sie haben jetzt sehr gut berichtet, was es Ihnen gebracht hat, und wir gehen da vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein, wenn wir ein bisschen auf Ihre früheren Aktivitäten eingehen und auf das, was Sie vielleicht da auch persönlich reinbringen wollten jetzt. Aber würden Sie vielleicht mal kurz zwischendurch sagen können, ob Sie denken oder wie Sie denken, dass dieses Buch, das Ergebnis dieser Enquete-Kommission jetzt was bringt auf der politischen Ebene? Weil das entzieht sich jetzt meiner Einschätzung, was das für eine Folge hat. Sie haben gesagt, einerseits, gut, Kultur bleibt ein Thema oder wird als Thema überhaupt ernst genommen, weil es jetzt auch unterfüttert ist, ja, weil erstmal die Breite des Themas festgelegt wird und so etwas. Ne? Das kann ich gut nachvollziehen. Also der Bund engagiert sich jetzt seit neuestem auch für die Wissenschaft, hat diese Exzellenzinitiative vom Zaun gebrochen und jetzt reden alle über die Wissenschaft. Ja? Wenn das nur die Kultusministerkonferenz gemacht hätte oder so, dann hätte das niemand so sehr ernst genommen. Also der Bund hier jetzt auch bei der Kultur mischt sich ein auf einem Gebiet, wo er, sagen wir mal, eher nur indirekt eine Wirkung hat, macht das zum Thema. Was kann jetzt möglicherweise daraus folgen?
Naja, ein Beispiel, das war schon während der Zeit der Enquete-Kommission, da hat es der sicherlich nicht unkluge Kulturstaatsminister Neumann geschafft, also stetig sein Budget zu erhöhen für die Bundeskulturebene. Und ein aktuelles Beispiel ist, dass die Künstlersozialkasse mal wieder seitens der Länder beziehungsweise der IHKs der Länder unter Beschuss geraten ist und dann aber doch umgekehrt von Seiten des Bundes sehr klar und systematisch darauf reagiert werden konnte und auch auf Landesebene. Weil dieses Thema, das lag nun mir auch sehr am Herzen, Künstlersozialkasse, ist halt ein wichtiges existenzsicherndes Mittel für Künstler. Und wenn da jetzt die IHK dem Bund vorwirft, dass es ein bürokratisches Monster wäre, da kann also ein Politiker, der durch diese Enquete-Kommission gegangen ist, sofort zurückantworten, das ist so, so, so und so. Und das ist kein bürokratisches Monster. Das geht so und so und so.
IHK ist?
Handelskammer.
Ach doch, ja.
Industrie- und Handelskammer.
Die Industrie- und Handelskammer als Vertreter der Arbeitgeber sozusagen, der Kulturwirtschaft, hat sich versucht, stark zu machen, sicherlich im Namen von Unternehmen, dass man das doch abschaffen soll, die Künstlersozialkasse. Also,
dass die keine Beiträge mehr zahlen sollen. Genau, ne? Denn ansonsten ist das so, grob gesagt, wenn ein Künstler ein Honorar kriegt, dann wird etwas abgeführt an die Künstlersozialkasse, was dann eine Sicherung bedeutet für den Freischaffenden auch.
Nochmal einen Schritt zurück zu dieser Arbeit. Nicht nur, dass Sie da alle diese Politiker und Experten hatten, Sie haben sich ja dann auch noch weitere Personen eingeladen in erheblicher Menge und Sie sind ja auch ins Ausland gefahren.
Ich nicht, aber.
Ach so, schade. Ja, also es geht bis in die USA, ne?
Ja.
Also Sie können jetzt nichts darüber berichten, was man vom Ausland lernen könnte.
Wie gesagt, ich war da leider nicht dabei. Ich muss ja auch irgendwann mal meiner richtigen Arbeit nachgehen als Uniprofessorin. Und da kann man nicht mitten im Semester einfach mal da 6 Tage in die USA fliegen. Könnte man schon, also manche andere haben es gemacht, aber diese Reisen. Also auch die Reisen durchs Land selbst, also durch verschiedene Regionen Deutschlands, die waren schon sehr aufschlussreich. Ich war auf einer Reise nach Süddeutschland mit, also Hessen, Südhessen, Baden-Württemberg, Saarland in die Richtung. Und wir haben dann eben verschiedenste kulturelle Akteure besucht und entlang der Fragestellungen, die wir auch hatten, dann nochmal direkt vor Ort uns Erfahrungen versucht zu verschaffen.
Ja, was die Sache dann natürlich noch komplizierter gemacht hat, nehme ich an.
Ja, freilich. Aber wenn Sie dann die einzelnen Texte mal durchlesen, dann sind da Äußerungen von, weiß ich, ich erinnere mich zum Beispiel an den Präsidenten der Musikhochschule Stuttgart. Ja, den haben wir besucht und haben uns mal über die Ausbildungssituation von Musikern versucht, etwas schlauer zu machen. Eigentlich auch ein Terrain, was in die Hände der Landesfürsten gehört. Haben wir uns also erdreistet, da auch mal ein paar Nachfragen zu stellen. Und die sind ja auch allgemeinerer Art, das ist übergreifend, das betrifft das Land Sachsen ebenso wahrscheinlich wie dort in Stuttgart. Und dann sind Aussagen dieses Präsidenten durchaus mit im Zitatenapparat oder sind verwendet worden, weil wir die Struktur der einzelnen Kapitel ist immer die, dass es erst eine sogenannte Bestandsaufnahme gibt, also wo unter einem bestimmten Thema überhaupt erstmal eruiert wird, wie die Situation ist. Und dann im zweiten Schritt gibt's eine Problembeschreibung, also wird versucht, es zu verdichten. Und in dem dritten Schritt, das war eben die Herausforderung, die vor allen Dingen Wissenschaftler ja auch nicht beherrschen, konkrete politische Handlungsanforderungen zu formulieren.
Ja, die Kapitel sind, das sollte man vielleicht mal sagen, da geht's also um unterschiedliche Kulturträger, was weiß ich, Museen, Bibliotheken, Orchester, dann geht's um auch Medien, Rundfunk. Und dann gibt's auch eben Kapitel zu den sozialen Problemen und so etwas. Ne?
Also Sponsoring findet man ja, einiges. Laienkultur. Genau. Und daraus haben sich ja dann auch diese 465 Handlungsempfehlungen ergeben. Das ist sehr schön. Da steht dann immer, die Enquete-Kommission empfiehlt. Also das kriegt dann langsam so eine Art von heiligem Text oder Mantra. Und Sie haben ja eben schon zwei Beispiele gegeben. Bekommen Sie auch Rückmeldungen, was nun sonst geschieht mit Ihren Empfehlungen?
Also wir als Sachverständige kriegen leider nicht mehr so viele Rückmeldungen. Der Fortgang des Prozesses ist wohl so organisiert, dass es insbesondere im Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages man sich dann konkreter Empfehlungen angenommen hat und die versucht im Bundestag in Gesetzestexte umzuwandeln. Also ich müsste mich dann jetzt da mit beschäftigen, was inzwischen passiert ist in konkreten Bereichen. Da komme ich aber zurzeit nicht hinterher.
So, jetzt muss ja eigentlich mal die Frage kommen, was ist Kultur? Da steht zwar in der Einleitung, Sie hätten sich nicht entweder getraut oder sich das nicht zumuten wollen, Kultur zu definieren. Nun ist das ja aber die ganze Zeit hier ein Unterstrom. Und gibt es irgendwelche Punkte oder ist dieser Punkt überhaupt gekommen, dass jemand sagte, nein, also hier ist Schluss, hier, das oder dieses oder jenes ist keine Kultur mehr? Also ist das Oktoberfest Kultur?
Also das Oktoberfest wurde nicht behandelt, aber das Brauchtum wurde behandelt. Ja. Oder zum Beispiel auch die Kultur der sogenannten Minderheiten in Deutschland, der Sorben, der Friesen, dänische Minderheit, wenn noch irgendwas, Sinti und Roma. Ja, also ich würde mal sagen, hier, dieser Enquetebericht ist von einem weiten Kulturbegriff getragen. Kulturwissenschaftler verstehen, was ich damit meine. Der sich sicherlich nicht erstreckte bis hin zum Esskulturen oder Kleidungskultur. Das nicht. Sondern es war dann doch, jetzt mal mit Ausnahme dieser Fragen von Brauchtum oder Kultur der Minderheiten, stark bezogen auf künstlerische Aspekte von Kultur.
Da gibt's ja diesen schönen Begriff, der, glaube ich, nur in der DDR verwendet wurde, die Kulturschaffenden. Auf die zielt man doch irgendwie, ne? Also im Grunde sind die Leute, die aktiv in irgendetwas, was man einigermaßen unproblematisch kulturell nennt, die da aktiv sind, die deren Arbeitsbereiche sind sozusagen durch diesen Bericht abgedeckt.
Genau, deren Arbeitsbereiche sind einerseits durch diesen Bericht abgedeckt, andererseits gibt es etliche Passagen, in denen darauf hingewiesen ist, dass Kultur, wenn man sie so versteht, in Deutschland vor allen Dingen angebotsorientiert ist. Also dass sie auch von den, sagen Sie mal, Kulturschaffenden her gedacht ist. So, jetzt gibt's ja dieses ganze große Problem mit der kulturellen Bildung und dem nicht mehr vorhandenen Publikum in Institutionen der Hochkultur zum Beispiel. Und es gibt also mehrere Hinweise auch in diesem Enquetebericht, dass man sich ums Publikum bemüht. Na, also nicht, dass man die jetzt alle dahin zieht in die großen Tempel, sondern dass man überhaupt mal wahrnimmt, dass das Publikum natürlich genauso Akteur im kulturellen Prozess ist wie der sogenannte Kulturschaffende, weil eigentlich sind ja alle die Kulturschaffenden. Na?
Ja, kommen wir mal zu den Kreativen. Die hatten Sie ja eben schon angedeutet und gemeint, die werden in den Himmel gehoben. Und hier finde ich auch den schönen Begriff Kultur-Kreativwirtschaft. Das ist ja offenbar auch ein Thema, mit dem Sie sich besonders beschäftigt haben.
Ja, ja, wo fängt man da an? Also
bei der Umwegrentabilität.
Also am Anfang ging ich einfach mal so an. In der ersten Legislaturperiode, als die Enquetekommission tagte, spielte das Thema Kulturwirtschaft keine Rolle oder noch keine Rolle. Sie war irgendwo latent mit untergekommen unter dem Stichwort Strukturwandel, also ökonomischer, sozialer Wandel, dass das natürlich dann auch mit Fragen der Ökonomisierung einhergeht und welche Auswirkungen hat das auf die Kulturbetriebe in ihrer unterschiedlichen Verfasstheit. Das heißt also auf den sogenannten öffentlichen Kulturbetrieb oder auch in den öffentlichen Sektor, sagt man dazu, auf den Markt, also die Kulturunternehmen, und auf den sogenannten dritten Sektor, die sogenannte Zivilgesellschaft, also Vereine, Fördervereine und Ähnliches. Da taucht also die Kulturwirtschaft mit auf. So, dann gab es eine zweite Legislaturperiode wegen der vorgezogenen Wahl. Die Kommission wurde relativ schnell wieder eingesetzt. Und zur gleichen Zeit ist auf EU-Ebene ein großer Kulturwirtschaftsbericht erstellt worden. Und die Länder in der Bundesrepublik, also insbesondere Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen glaube ich jetzt erst, haben alle so an Kulturwirtschaftsberichten rumgebusselt, würde ich mal sagen. Nordrhein-Westfalen ist ja da recht weit. So, und dann hat die Enquetekommission gesagt, also wir müssen auch ein eigenes Thema haben, Kulturwirtschaft. Na, das geht gar nicht anders. Das muss beleuchtet werden. Da hatte ich nichts dagegen, dass das also dann auch direkt und umfangreich untersucht wird. Und warum jetzt dieses Kreativ noch mit dabei steht, hat zunächst mal eigentlich schlichte statistische Gründe. Also vieles, was hier drin steht in dem Enquetebericht, hat einerseits symbolischen Wert, dass man es behandelt, andererseits aber sind damit natürlich auch sehr konkrete, pragmatische Zusammenhänge gemeint. So, Kreativwirtschaft ermöglicht es den Kulturstatistikern, die Games- und Werbebranche mit hinzuzurechnen. Die sind nämlich eigentlich gemeint mit Kreativwirtschaft, also rein statistisch. Ja, unter Kulturwirtschaft versteht man also die in Anführungszeichen traditionellen Branchen der Kultur, Buchwirtschaft, Filmwirtschaft, Musikwirtschaft, darstellende Kunst und so weiter und so fort. Und das geht immer so ein Gerangel, naja, zählen denn nun die Games-Produzenten mit dazu? Machen die denn Kunst? Naja, sind auch ein paar Künstler beteiligt? Ja, und vor allen Dingen schaffen sie ja den eigentlichen Umsatz heutzutage. Also ansonsten sind nämlich die Zahlen der Kulturwirtschaft seit 2001, 2002 rückläufig. Wenn man jetzt aber sozusagen die Creative Industries, also diese Games- und Werbewirtschaft dazu zählt, dann sind die steigend. Wenn Zahlen steigen bei Politikern, dann heißt das, das ist bedeutsam. Darum muss man sich kümmern. Wenn man sich darum kümmert, steigt das eigene Prestige. Das ist so.
Also
Also mit Inhalten hat es alles gar nichts zu tun.
Ja und nein, also, aber es hat nicht nur mit Inhalten zu tun. Es hat, das hat auch viel mit Renommee zu tun, wer welches Thema setzt und greift.
Ja, und da, ich denke, dahinter habe ich jetzt ganz unschuldig assoziiert, steht auch die Tatsache, dass zum Beispiel Städte wie Leipzig entdecken, dass man mit Kultur wirtschaften kann. Ja, also das machen ja viele Städte, Dresden auch. Und das ist aber damit gar nicht gemeint?
Naja, damit ist auch Standortpolitik gemeint. Also das kann man davon nicht wirklich ablösen. Also die Städte betreiben ja die Kulturwirtschaftsförderung vor allen Dingen aus ihren Wirtschaftsressorts heraus. Und in den Wirtschaftsressorts wird auch die Standortpolitik betrieben. Standortpolitik kann heißen Ansiedlung von Unternehmen. Also das weiß ich aus Berlin, dass das genau das ist, dass man eben Universal eine Millionensumme quasi in den Rachen geschoben hat, um sie sozusagen einer anderen Stadt abzujagen. Und Köln hat es mittlerweile geschafft, Leipzig die Games-Messe abzujagen. Wahrscheinlich auch mit viel Geld.
Dafür haben sie ja die Gothics hier, das ist ja auch nicht schlecht. Ist das Kultur?
Gothics?
Ja.
Ja, aus meiner Sicht schon. Ich bin ja auch Musikwissenschaftlerin und beschäftige mich mit Jugendkulturen und populärer Musik. Ja, freilich.
Ist ja. Das Kultur? Ja, und das wäre vielleicht jetzt mal so ein kleiner Übergang, dass wir von diesem Brocken wegkommen, weil wir sie ja sowieso nicht verhaften können. Sie sind nicht Autorin dieses Produktes da. Sie haben es jetzt so gut erklärt. Also ich würde jetzt langsam anfangen, mich dann zu langweilen, darüber noch länger drüber zu reden. Aber was mich doch stärker interessieren würde, Sie haben eine Herkunft aus der, also Sie waren Kulturschaffende, ja, Sie haben Musik gemacht und sind jetzt Wissenschaftlerin. Und aus beiden, also ich glaube, das, was aus der Wissenschaftlerin da hineingewandert ist und was die Interessen waren, das haben wir jetzt schon ein bisschen gehört. Wenn Sie jetzt an Ihre Kolleginnen und Kollegen denken, die immer noch Musik machen, ja, die also überhaupt Musik machen, haben Sie da auch manchmal an die gedacht, sozusagen, das aus deren Perspektive versucht zu sehen, was da in Berlin ablief?
Ja, freilich. Zumal ich im Jahr 2003, da war ich noch nicht Professorin. Ich bin seit 2005 erst Professorin, das erste Mal auch. Und 2003 war ich freiberufliche Autorin. Und da kann man ja absolut mitfühlen mit allen Künstlern und Kulturschaffenden, insbesondere eben den Freiberuflern. Und im Jahr 2004 war ich Geschäftsführerin des Podewils in Berlin. Das ist war damals eine Kulturveranstaltungs GmbH und das heißt, dass wir waren quasi Träger für größere Projektzusammenhänge, zum Beispiel die Transmediale, internationales Medienkunstfestival, so dass ich es eigentlich permanent mit Künstlern zu tun hatte, als auch mit den Vermittlern und Managern, Projektorganisatoren und insofern da eigentlich immer sehr dicht dran war. Also genau weiß, wo bei denen der Schuh drückt.
Also die Vermittlungsposition liegt Ihnen.
Die liegt das mir richtig schön. Gut, ja.
Ja, und jetzt, was sagen Sie jetzt denen oder so, mal virtuell, ja? Jetzt stehen die da, die Podewil-Leute, und Sie kommen jetzt aus der Enquete-Kommission. Mit den vielen guten Kuchen.
Naja, die Podewil-Leute habe ich ja nun nicht mehr, jetzt habe ich aber meine Studenten. Und meine Studenten, die studieren zum Beispiel angewandte Musikwissenschaft. Und das heißt, die werden nicht Lehrer, die werden also nicht auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitet oder auf eine eben Angestelltenlaufbahn, sondern sie werden sich ihre Arbeitsstellen alleine schaffen müssen. Vielleicht werden 30% von denen auch in einem Angestelltenverhältnis leben, aber ein Großteil derer wird sich sozusagen seine Arbeit selber schaffen müssen, muss als Freiberufler arbeiten. Und ich mache denen kein X vors U während des Studiums, sondern das wird alles ganz ehrlich gehandhabt. Und ich mache das aber nicht, indem ich sie dann sozusagen mit Betriebswirtschaftskursen konfrontiere. Das kann ich auch nicht. Also beherrsche ich gar nicht, sondern ich erkläre Ihnen schon aus der Geschichte, auch der Musik heraus, wie diese Akteure sich im Feld zum Beispiel des Musikmarktes, ob jetzt im 17. oder im 17. Jahrhundert oder am Ende des 20. Jahrhunderts verhalten haben. Weil das kann man nämlich, diese komplizierte und risikoreiche und prekäre Situation, der sich Künstler als auch ihre Vermittler befinden, kann man ja leider quasi sehr gut auch aus der Geschichte der Musik erklären.
Das ist aber doch so wenig trostreichig, wenn sie eben diese ganzen großen Komponisten, die auf irgendwelchen armen Friedhöfen liegen,
ja, aber so. Die jungen Leute sind doch leidenschaftlich, genauso wie ich leidenschaftlich bin.
Die wollen alle wie Mozart untergehen.
Nein, die wollen nicht wie Mozart untergehen. Die haben aber Leidenschaften in bestimmten musikkulturellen Feldern. Die muss man unterstützen. Man kann da sicherlich auch regulierend eingreifen und sagen, also pass mal auf, das ist hier nur die völlige Spinnerei. Und sei dir vor allen Dingen dessen bewusst, dass du dich auf eine Patchwork-Situation einlassen wirst. Und ja gut, Mozart ist halt nur mit dem armen Friedhof, aber Musiker haben eben als Komponist gearbeitet, sie haben als Interpret gearbeitet, sie haben gleichzeitig als Lehrer gearbeitet. Das ist eine normale Situation. Die Ideologisierung dieser Prozesse, die im 19. Jahrhundert eingesetzt hat, die hat uns vorgegaukelt, dass da ein großer, ehrwürdiger Komponist ist, dieser ganze Beethoven-Kult. Ja, der hat ja so nicht wirklich existiert, also in der Realität, ja, sondern die Situation ist tatsächlich die, dass die auch sicherlich nicht alle glücklich geworden sind in diesen unterschiedlichen Feldern, in denen sie arbeiten mussten. Ja, aber also vor allen Dingen, man muss ihnen, glaube ich, diese Ideologisierung aufzeigen und zeigen, was dahinter steht.
Also das fand ich interessant in dem Bericht, dass ja noch immer die Mehrzahl aller Musikstudenten für das Solofach ausgebildet wird. Und das ist ja dann auch eine Empfehlung, das zu diversifizieren. Ich fand übrigens aber eben Ihren Satz sehr gefährlich, so einem Menschen zu sagen, das ist Spinnerei. Also da würde ich doch sagen, das können Sie im Vorhinein überhaupt nicht entscheiden.
Ja, das ist ja sicher richtig.
Und so, jetzt, damit wir schwungvoll enden, Sie haben ja einen Vortrag nächste Woche in Berlin, und zwar Jugend musiziert, Wettbewerb zwischen Flow und Empowerment. Das würde ich doch jetzt gerne noch erklärt bekommen, was Flow und Empowerment sind.
Also Sie haben jetzt nicht bis zu Ende gelesen.
Ja,
es ist so dunkel.
Ja. Wissen Sie noch, wie...
Also, es geht um aktuelle Music Games, also Spiele mit Musik, Guitar Hero und anderes. Und ich halte darüber einen Vortrag zusammen mit zwei jungen Männern. Der eine ist mein Sohn, 18, und der andere ist sein bester Freund. Und ich habe diesen Vortrag genannt Jugend musiziert. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Wettbewerbssystem in Deutschland. Und das ist ja ein ganz wichtiges Referenzsystem für Musikkarrieren in Deutschland. Und ja, das ist natürlich eine doppelbödige Überschrift. Wettbewerb, Flow und Empowerment steht also mehr für die Dinge, die man mittels Music Gaming quasi betreibt. Dort handelt es sich auch um einen Wettbewerb. Den Flow-Effekt kennen Sie sicherlich, was das ist. Ja, also wenn das Adrenalin überkocht und sie nicht aufhören können. Und was würde sich manche Mutter oder Vater freuen, wenn das liebe Söhnchen oder Töchterchen mindestens doch wenigstens 2 Stunden am Tag Flöte übt? Und bei diesen Games läuft es dann durchaus mal auf 5 Stunden hinaus. Und Empowerment, Selbstermächtigung, ja, ich bin immer wieder, wie soll ich sagen, also insbesondere in den populären Musikkulturen kommt es darauf an, mittels des Klangs, man spricht da von Sound.
Das wussten wir schon.
was ein körperlicher Effekt auch ist, findet eine Art Wohlfühlsituation statt. Und ein Großteil der Musik, sagen wir mal, die im Kontext von Jugend musiziert stattfindet, ist natürlich eine absolut entgegen dem körperlichen Wohlbefinden stattfindendes Etwas. Und wie gesagt, in populären Musikkulturen wird der Körper präsent gemacht und das findet selbst noch in diesen Music Games statt.
Also mir scheint, dass Sie doch ein kleines Feindbild in der Hochkultur finden, ja?
Das sagt jetzt eine Flötenspielerin.
Ja, eben.
Also das will ich jetzt auch nochmal ein bisschen wissen. Sie meinen, dass sozusagen das Üben von klassischer Musikliteratur, das verkorkste Herumsitzen am Cello und an der Flöte oder vielleicht an der Orgel, wo ich mal ausgebildet wurde, das hat körperlich irgendwie keine so besonders befreienden Wirkungen, sondern...
Also ich müsste jetzt hier ein bisschen ausholen. Also erstens, ich bin auch Flötenspielerin gewesen. Habe dann allerdings während des Studiums die Flöte weggelegt und wollte dann zusammen mit den Menschen, denen ich da begegnet bin im Studium, ganz andere Musik machen. Das war dann erstmal Punk und ich musste die Flöte weglegen, weil es war einfach nicht auszuhalten. Also ihr Ton und dieses immer dieses Spielen von Etüden, die man schon so in den Fingern hat und die dann also jegliche Möglichkeit der Improvisation verschüttet haben. Und ich habe auch einen krummen Rücken und den habe ich sicherlich auch vom Flötenspielen. Der ist jetzt vom Stuhl hier. Ja. Nein, ich will hier keine künstlichen Barrieren aufmachen. Es ist nur tatsächlich so, dass ein Großteil der sogenannten E-Musik, also da muss man auch ganz vorsichtig sein mit diesem Begriff, letztendlich, ich sage es, papiergewordene Musik ist. Die lebt von den Noten, von ihrer Analyse und von ihrer Interpretation. Und ich weiß sehr genau, ich kenne etliche Leute, die sagen, wenn du anfängst im Konzert mit dem C zu wippen, dann kann was nicht in Ordnung sein. Und es gibt also umgekehrt Musikformen, die eben genau dieses Körperliche präsent machen.
Also das so im wie Wesentlichen. Den Proms in London, wenn die Leute anfangen,
hier
zu dirigieren.
Die machen das, genau. Ja. Aber das dürfen wir ja hier nicht. Ja. Also hier werden sie ja im Konzerthaus dermaßen zusammengestaucht, wenn sie also als Unwissender nach dem zweiten Satz die Hand zueinander führen. Also diese Regelsysteme, die über diesen Kulturen und die sie zu Kulturformen gemacht haben, die haben letztendlich sozusagen den Körper absolut im Griff und haben ihn gezähmt.
Ja, Moment. Für das Bestreiten haben wir hier ein Mikrofon. Oder haben wir da eins? Ich wollte durchaus mal fragen.
Ist die Gesellschaft, die mit diesen Formen um... Nee,
ist doch
so klein. Wieso nehmen Sie es auf? Ja. Oder wie? Ach so, okay, dann ja. Also das muss ich bestreiten, aber die gesellschaftlichen Drucksysteme unter sogenannter ernsten Musik, den Körper auszuschalten, ist eine Regel einer feindlichen, also einer körperfeindlichen Gesellschaft. Aber Bach und Mozart kann man mitpfeifen, alles wippt. Das ist wirklich eine Sache des nicht funktionierenden äußeren Designs der Gesellschaft. Wenn ich Bach in der Kirche höre, pfeife ich mit. Zwar guckt man mich an, als wäre ich ein Idiot. Mhm. Aber das sind ich funktioniere nicht im Sinne einer dass die Musik jetzt, weil es klassisch ist und alt, dann nur noch zelebriert wird. Ich benutze die Musik anders, aber ich verstoße gegen Regeln. So hört man Musik nicht. Aber das kann ich machen und bin natürlich ein Außenseiter. Während ich zum Beispiel auch intellektualisiere, wenn ich Rap höre, kann ich genauso. Dann werde ich zum Beispiel stumpf und sitze da und grüble. Aber ich bitte das anzuerkennen, dass das gesellschaftliche Deformierungen sind, wie man gefälligst innerhalb einer Gruppe reagieren soll. Aber wenn man das nicht tut, ist die klassische Musik körperlich. Ich bezweifle.
Sie haben da völlig recht. Also das ist dieser Musik überhaupt nicht immanent.
Nein, überhaupt
nicht. Überhaupt nicht.
Absolut nicht. Das ist ein gesellschaftlich aufoktroyierte, ja, wie ein Erziehungssystem, wie schwarze Pädagogik oder auch antiautoritäre Pädagogik. Das sind von außen aufgesetzte Strukturen.
Sonst noch Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen, Kommentare? Wir haben so vieles berührt. Möchte jemand, wir sehen das hier kaum, wir sehen, dass Sie da sind. Wir haben ja ein Mikrofon. Nutzen Sie diesen kurzen Moment der Demokratie. Wir gleich wieder abgestellt. Beziehungsweise, ja, hier vorne, erste Reihe gleich, wunderbar. Ansonsten wollte ich darauf hinweisen, dass wir anschließend ja auch hier nicht weglaufen.
Also mich würde nochmal interessieren, ob diese Vorstellung, die zum Beispiel in der sächsischen Verfassung, dass nämlich Kultur in den Landesverfassungen hinterlegt ist, ob das im Grunde auch ein Thema ist, um jetzt mal zurückzuspringen über die Kultushoheit der Länder, ob man, wenn man schon nicht im Bund und im Grundgesetz sich dort wahrscheinlich konsensmäßig verankern wird, ob dann andere Bundesländer dem was abgewinnen können. Und vor allen Dingen, wenn es in der Verfassung steht, okay, in Sachsen haben wir das Kulturraumgesetz, was auch sicher sehr progressiv angelegt ist.
Wird in der Präambel eigens erwähnt.
Ja. Ob das im Grunde einen Widerhall gefunden hat für Perspektive, ich sage mal, neue Strukturen in anderen Ländern oder ab dem Bund?
Also es hat ja eine sehr breite Diskussion und auch einen Vorschlag gegeben aus der Enquetekommission heraus, Kultur als Staatsaufgabe ins Grundgesetz aufzunehmen. Nun läuft jetzt oder damals liefen noch etliche Anfragen in Bezug auf Aufnahme von neuen und anderen Feldern ins Grundgesetz. Sport. Also ich bin zu wenig
Umwelt.
Ja, Umwelt. Ich bin zu wenig Staatsrechtlerin, um da die Attacken ist zu stark das Wort, gegen diese Aufnahme von immer neuen Feldern in das Grundgesetz jetzt hier zu begründen. Also da gab es auch Sitzungen dazu, da habe ich nichts mehr verstanden. Also da waren Rechtswissenschaftler vorne und die haben sich dann da gegenseitig ziseliert, Argumente geliefert. Die waren wirklich nur noch für Profis nachvollziehbar. Inwiefern so ähnliche Konstruktionen wie das sächsische Kulturraumgesetz oder Kultur als Pflichtaufgabe auf Länderebene oder manchmal auch auf kommunaler Ebene, gibt's das ja auch, Halt in andere Länder oder andere Kommunen, das weiß ich nicht. Ja, dazu bin ich auch zu wenig Kommunalpolitikerin oder Landespolitikerin, um da wirklich eine vernünftige Antwort Ihnen jetzt zu geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass also das sächsische Kulturraumgesetz, er sagte es schon, also ständig dort auch im Munde geführt wurde. Wir haben auch extra in Dresden eine Sitzung durchgeführt, in der wir uns darüber informiert haben, was das eigentlich bedeutet, dieses sächsische Kulturraumgesetz, welche Vorteile es hat, welche Nachteile es hat und inwiefern man es für andere Regionen Deutschlands empfehlen kann.
Der Hintergrund ist ja schon, dass wenn einige befürchten, dass wenn es diese Verpflichtung zur Kultur nicht deutlich genug ausgesprochen irgendwo gibt, dass der Staat sich dann aus der Finanzierung zurückziehen könnte, dann wenn es mal eng wird. Ja. Deswegen argumentieren ja viele eben für die Aufnahme ganz unterschiedlicher zusätzlicher Ziele ins Grundgesetz und in andere Gesetze. Da ist es dann jetzt sozusagen ein Beispiel dafür, ne? wie man versucht hat, die Diskussion wenigstens so weit zu führen, dass man an der Stelle dann weiter diskutieren kann. Aber das ist dann tatsächlich eher eine staatsrechtliche und natürlich tief politische Angelegenheit. Ja.
Da möchte ich mal fragen, überhaupt zur Kulturstatistik, damit man überhaupt vergleichen kann, ob Kommunen, Länder, ich sag mal, ähnlich akzentuiert, aber auch gewichtet Mittel in Kultur. Also ich sag mal, selbst weit gefasst oder in Bereich der Kreativitätswirtschaft oder Kreativwirtschaft, ob nun subventionierend oder fördernd, sei mal dahingestellt, damit das irgendwo, ja, ich sag mal, auch für einen Laien, auch sagen wir mal, einen politischen Laien, der ja irgendwo in so einem kommunalen Ausschüssen sitzt, irgendwo griffig wird. Ansonsten wird das dann irgendwie sonst so abgehoben, ne? Also wie ist die Kulturstatistik, ist sie vereinheitlicht, ist sie im Grunde so transparent, dass ich nachvollziehen kann, sagen wir mal, das Land Hessen mit dem Land Sachsen zu vergleichen, weil solche sogenannten Vergleiche gab es ja nach der Wende permanent, was, sagen wir mal, was die Bildungsprozesse betraf, aber jetzt sind wir ja nur schon ein paar Jahre in der vereinheitlichten Bundesrepublik, kann man da im Grunde da, sagen wir mal, Parallelen ziemlich schnell ziehen? Oder ist das so in der Landespolitik verklausuliert und versteckt, dass das gar nicht so aufzudröseln ist?
Also hier gibt es eine knallharte Forderung seitens der EU zur Vereinheitlichung von Statistiken. Und da sitzt nun das Bundesamt für Statistik dran, überhaupt Systeme zu entwickeln, die diese Vereinheitlichung ermöglichen. Nun ist es ja ohnehin immer eine ziemlich schwierige Sache, Kultur tatsächlich zu zählen. Ja, was zählt man ja? Was zählt man überhaupt, wenn man zählt? Ich kenne mich da ein kleines bisschen in diesem Bereich Kulturwirtschaft aus oder Kreativwirtschaft. Und das ist unheimlich schwierig, überhaupt statistisch abzubilden, was passiert. In Bezug auf Einzelunternehmer in der Kulturwirtschaft haben sie ja das Problem, dass wir mit unterschiedlichen statistischen Systemen arbeiten, um das überhaupt darzustellen. Da gibt es einmal die Künstlersozialkasse. Das sind Selbstauskünfte der Künstler über ihre Verdienste. Die sind schon nicht objektiv, weil der Künstler, der sein Künstler oder Publizist, der seinen potenziellen Verdienst fürs kommende Jahr anzeigt, der wird ihn so anzeigen, dass er möglichst wenig Beiträge abführen muss, gleichzeitig aber immer noch so viel Beiträge abführt, damit er ein paar Punkte sammelt für seine Rentenversicherung. Also ganz kompliziert. Dann gibt's die Umsatzsteuerstatistik, die nur Einzelunternehmer zählt, die mindestens 17.500, bin ich jetzt richtig, im Jahr verdienen. So, jetzt wissen wir aber von der Künstlersozialkasse, also wenn Sie einen Künstler als Einzelunternehmen haben, Durchschnittseinkommen liegt bei 11.000. Schwupp, sind die alle weg. Und dann gibt es noch den sogenannten Mikrozensus, der also immer 1% der Bevölkerung in Bezug auf seine Berufstätigkeit oder die Felder seiner Berufstätigkeit statistisch erfasst. Also alles nicht klar. Ja, oder das geht dann weiter bei Einzelunternehmen, zum Beispiel in der Tonträgerwirtschaft gibt es durchaus welche, die können auch nicht erfasst werden, weil es unterhalb der Umsatzsteuerstatistik liegt. Dann rutschen die gegebenenfalls in die Liebhaberei. Also es ist ein ganz kompliziertes System, wie man das überhaupt abbilden kann, was sich da bewegt. Und für die Kulturwirtschaftsstatistik bedeutet das eigentlich, dass man feingliedrigere und anderes von den Stellen her andere Systeme entwickeln muss. Aber fragen Sie mich nicht die Details. Also da gibt es absolute Spezialisten dafür, Statistiker.
Aber das ist doch ein wunderbares Ende. Andere Systeme entwickeln wir dann zu anderen Zeiten. Wir danken heute Susanne Bieners-Breisendörfer, dass sie hergekommen ist. Einen kleinen Applaus vielleicht. Und wir laden Sie herzlich ein, am 8. Oktober hier wieder herzukommen, wenn einer der originellsten Köpfe Sachsens hier auftritt, Herr Bockelmann aus Chemnitz.
Und er spricht über das Thema im Takt des Geldes, also wir können gleich anschließen.
Musik.
Ich habe übrigens noch 2 Enquete-Berichte mitgebracht, die möchte ich nicht wieder mit nach Hause nehmen. Also wer einen haben möchte, kann sich bei mir melden.